Just quiet quickly, please.
Майже в прямому ефірі. З мюнхенської філії «Наука Спорт Київ» в районі Хазенбяги. Представляємо. Big Show від Спорт Радіо 360. Позашлюбну дитину Андрія Шевченка та Еліни Світоліної.
That Elina Svitolina is back. And in a little over an hour and a half, it's 6-2, 6-3 in the final.
Тут стрибають вище за Ярослава Магучих. Тут б'ють сильніше за Віталія Кличка. Тут ще більше косметики, ніж в Марини Бех-Романчук. Big Show. Зараз.
Herrschaften, es ist die Big Show 744, Sportradio 360. Und immer, wenn ich mir am Montag denke, boah, hoffentlich kriege ich eine Big Show zusammen. Am Donnerstag sind es da wieder über 4 Stunden geworden. How? Why? Am wichtigsten aber, Donnerstag früh ist das Draw, die Auslosung für die Australian Open, herausgekommen, online gegangen. Ich habe auch schon in Excel Spieler für Spieler 128 Männer, 128 Frauen ins Draw eingetragen. Also bitte mitmachen bei der Bracket Challenge. Schreibt mir eine Mail, steilpass@sportradio360.de. Ja, auch du, Max Jakob Ost. Ich weiß, Tennis ist nicht dein erster Beritt, aber umso besser. Ganz ehrlich, bei den Frauen sind ja viele Spielerinnen auch unbekannt, auch bei den Männern teilweise. Also ist das Glück spielt eine Rolle. Also schreibt mir, steilpass@sportradio360.de. Bracket Challenge. So, und dann haben wir, wie gesagt, pickepacke volles Programm. Fußball mit Sven Schröter und mit Sven Heist. Ein längerer Teil und noch ein kürzerer Teil nur mit Sven Heist, wo wir auch über Darts sprechen. Handball danach mit Uwe Semrau. Heute geht die Handball-Europameisterschaft los und dann noch Motorsport mit Stefan de Bois Heinrich und Eddie Milke. Das ist unser erster von 4 Blöcken. Zweiter Block. Football. Football, Football. Aaron Rodgers ist Geschichte, Mike Tomlin auch. Da kommt dann noch eine kleine Präambel vor dem zweiten Teil. Aber ja, so ist die Sachlage. Und dann noch, also Football wird behandelt von Nicolas Martin und von Andreas Renner. Zwei Teile, NFL und College. Und dann gibt's auch noch den NBA-Teil mit our very own Sepp Dumitru, der auf dem Weg nach London ist. Dritter Teil, dritter großer Teil beginnt mit Christian Ehrhoff. Ja, jenem Christian Ehrhoff, der 2018 die Silbermedaille in Pyeongchang gewonnen hat mit dem deutschen Eishockey-Team, der jetzt sich in Krefeld verdient macht. Er hat sich immer um Krefeld verdient gemacht, aber jetzt ganz besonders. Da geht es also um Eishockey und dann zwei herrliche Teile, wie immer, mit Jürgen Schmieder und mit Heiko Uldörp. Das also großer Teil 3 und großer Teil 4. Es ist so verrückt. Ski mit Lukas Zara und mit Guido Heuber nach längerer Zeit mal wieder vom Eurosport. Dann schalten wir nach Ruhpolding ins Pressezentrum, das ich sogar aus eigener Erfahrung kenne, wo Corbinian Eisenberger von der Süddeutschen Zeitung schon wartete auf uns. The Remains of the Week und hinten raus noch Tennis mit dem großen Simon Graf vom Tagesanzeiger aus der Schweiz und mit Paul Häuser. Ich meine, ja, keine Beschwerden bitte. Beschwerden kommen sowieso nicht. Doch, beschwert euch. Sagt mir, wenn euch was nicht passt. Wenn euch etwas nicht passt. Aber ich finde das sehr gelungen heute.
Es ist die Big Show 744 und wir beginnen mit dem Fußball. Wir beginnen zum einen, wie alle zwei Wochen, in London bei Sven Heiß. Guten Morgen, lieber Sven.
Hallo, lieber Jens. Grüß dich.
Und wir beginnen in Würzburg, wie ich gerade erfahren und eruiert habe, bei Sven Schröter von Sky. Servus, Sven.
Servus, grüß dich, Jens.
Ich beginne mit London. Ich habe vor ein, zwei Tagen ein kurzes Video gesehen, wo Thierry Henry zu Gast war in einer Talkshow, Sven. Und da hat er gesagt, wenn du Trainer, wenn du Coach von Real Madrid bist, dann bist du eben nicht so sehr Trainer, sondern du musst mehr managen. Ist das bei, pauschal gefragt, bei allen Clubs, bei allen Top-Clubs der Welt mittlerweile so? Oder würden sich gerade in der Premier League vielleicht Beispiele finden lassen, wo man sagt, okay, Manager gut und schön, aber Trainer ist schon auch noch wichtig.
Lässt sich das pauschalisieren?
Da wahrscheinlich nicht.
Zweifel. Ich glaube tatsächlich, dass sich das stark von der Mannschaft abhängig macht. Also prinzipiell sind Menschenkenntnisse auf diesem Niveau, glaube ich, unerlässlich. Das sollte jeder Trainer auch in einer ausgeprägten Form mitbringen, um mit Spielern von allen möglichen Alter und jeder möglichen Herkunft irgendwo zurechtzukommen. Und jeder hat ja auch ein anderes Persönlichkeitsprofil benötigt, eine andere Sprache, einen anderen Zugang. Ich denke, das unterscheidet sich nicht von Verein zu Verein. Ich denke, dahingehend, wo du vielleicht bei Real Madrid drauf hinaus möchtest, dass du vielleicht nochmal Spielertypen hast, die vielleicht ein international extrem hohes Ansehen genießen und extrem im Rampenlicht stehen, während du vielleicht dann andere Teams hast, wo eine Mannschaft vielleicht ausgeglichener von den Spielern besetzt ist, weniger individuelle Klasse in der Spitze da ist, aber dafür mehr mannschaftsdienliche Spieler. Das müsste man jetzt detailliert vergleichen. Prinzipiell sage ich, es ist eine Kernkompetenz eines Trainers. Allerdings scheint mir Real Madrid eine besondere Charakteristik innerhalb der Mannschaft zu haben, wo es dann vielleicht umso mehr darum geht, die Spieler für einen anderen Weg zu begeistern, als den sie jetzt über sehr, sehr viele Jahre auch erfolgreich etabliert hat. Vielleicht hat sich da Xabi Alonso ein bisschen verschätzt und hätte im Nachhinein vielleicht seinen Ideen mehr Zeit geben müssen, als zu kommen und zu sagen, lass uns das mal anders machen wie in den vergangenen Jahren.
Sven, bist du da überrascht, dass die Leine, von welcher Seite auch immer, dass entweder die Geduldsleine von Xabi Alonso so kurz war oder dass Florentino Perez jetzt früh die Notbremse gezogen hat? Ich meine, je nachdem, wen man liest, auf der einen Seite heißt, Alonso hat hingeworfen, auf der anderen Seite heißt, er wurde rausgeworfen. Aber anyway, dass das nach einem halben Jahr nur endet, überrascht dich das, Sven?
Es überrascht mich auf der einen Seite ja, weil die Situation von Real, ja, weiß Gott, nicht so schlecht ist, dass man sagen würde, ja, das war komplett abzusehen. Ich meine, in der Champions League sind sie Siebter, haben mehr Punkte als Barca, haben alle Möglichkeiten, sich direkt zu qualifizieren. In der Liga ist der Rückstand jetzt auch nicht so, dass man sagt, also das ist alles eine totale Katastrophe. Auf der anderen Seite überrascht mich bei Real grundsätzlich erstmal gar nichts. Das müssen auch atmosphärische Probleme gewesen sein, dass Xabi Alonso gewusst hat, auf was er sich einlässt. Davon kann man ausgehen. Ich meine, der Mann hat als Spieler genug mitbekommen, genug erlebt. Ich glaube nicht, dass er wie ein heuriger Hase da in die Verantwortung gegangen ist. Ja, Leverkusen war natürlich eine andere Nummer. Da hatte er freie Hand. Als er übernommen hat, waren die Erwartungshaltungen relativ gering. Dann ist es alles überragend gelaufen. Und das ist doch überhaupt keine Frage, dass die Situation bei Real eine völlig andere war. Er selbst ist sicherlich jemand, der mittelfristig einen Erfolg hat. Vielleicht kam die Station Real dann einfach einen Tick zu früh, trotz seiner Vergangenheit, trotz seiner Fähigkeiten. Und er ist, glaube ich, der Typ, der dann auch schon sehr klar gemacht hat, gut, wenn es nicht funktioniert, dann lass uns den Cut sehr früh machen. Ich weiß nicht, ob er der Typ ist, der das dann bis zur letzten Patrone auskämpft. Das kann ich mir schon vorstellen, dass er es nicht noch schlimmer machen wollte, als es war, und dass er dann vielleicht, dass man dann mehr oder weniger versucht hat, gemeinsam frühzeitig den Schlussstrich zu ziehen. Das ist aber nur eine Spekulation. Ich weiß es nicht von ihm persönlich.
Sven, ich spekuliere gleich weiter und nehme mit, was ich halt in diesen verrückten sozialen Medien auch gelesen habe, nämlich, dass Jude Bellingham auch einer jener Spieler war, obwohl er dann Jude Bellingham, glaube ich, gesagt hat, das ist natürlich Bullshit, stimmt überhaupt nicht, der mit Xabi Alonso ein großes Problem gehabt hat oder umgekehrt. Und jetzt ist er Jude Bellingham auch jemand, der mit Thomas Tuchel seine Probleme hat. Jetzt steht es also 2-1 für die Trainer quasi, die Probleme. Ist Bellingham so schwierig? Ist er auch deshalb so gut, weil er so schwierig ist, Sven?
Also, dass er nicht der einfachste im Handling ist, ich glaube, das ist allgemein bekannt. Das war ja schon auch zu Dortmunder-Zeiten so. Aber da bin ich zu weit weg, um das wirklich so einschätzen zu können, dass ich da eine echte Expertise habe. Vielleicht hat mein Kollege Sven Hals da mehr Informationen aus englischer Sicht vor allem.
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, trotz der ganzen Reputation, die Bellingham schon im jungen Alter hat, dass Real Madrid einen Trainer entlässt, weil er mit Xabi Alonso nicht zurechtkommt. Also das scheint mir doch sehr verwegen zu sein. Ich glaube, dann müssen es doch mehrere Spieler sein, die mit dem Trainer nicht zurechtgekommen sind. Also wegen einem Spiel allein machst du das nicht. Ich glaube auch gar nicht so sehr, dass die Persönlichkeit von Jude Bellingham als solches im Vordergrund steht, sondern mir geht es sehr viel mehr um seine persönliche Entwicklung momentan und wie er eingesetzt wird. Ich persönlich glaube, dass der Schritt nach Madrid ihm nicht gut getan hat. Und zwar aus dem Grund, weil er schlicht zu früh gekommen ist. So jung wie er ist, würde ich ihm wünschen, dass er in eine Mannschaft kommt mit einem Trainer, wo seine persönliche Entwicklung im Vordergrund steht. Während du das Gefühl hast, dass bei Real eine Mannschaft da ist, die sehr auf individueller Klasse basiert und mit ihrer Erfahrung und auch mit ihrer individuellen Qualität die Spiele gewinnt. Wo gehört er hin in einer Mannschaft? Was ist seine ideale Position? Da bin ich mir bis heute nicht sicher. Er hat irgendwo als offensiver Mittelfeldspieler begonnen. Carlo Ancelotti hatte dann seinerzeit das Problem, dass er im Sturm eine Not hatte, hat ihn dann ein bisschen auf die Spielmacherposition, vielleicht sogar als Mittelstürmer manchmal eingesetzt, der sich zurückfallen lässt. Und ich glaube, da hat sich dann Jude Bellingham irgendwann selbst darin gesehen und glaubt jetzt, dass er derjenige ist, der ein prädestinierter Spielmacher ist. Das kann sein. Ich persönlich vermute, dass es ihm gut tun würde, dass er sich persönlich mal nochmal weiterentwickelt. Ich glaube, dass er noch viel mehr Qualität in sich trägt, als man momentan zu sehen bekommt. Und vermutlich ist die ein oder andere Äußerung auch nach außen hin oder so auch ein Zeichen der persönlichen Frustration, dass er zwar in Madrid die Champions League gewonnen hat, aber aus meiner Sicht sich in den vergangenen 2 Jahren nicht mehr so nach vorne entwickelt hat, wie man das hätte vielleicht vermuten können.
Ja, aber lass mich gleich bei dir bleiben in London, Sven. Ist nicht, wenn man mal bei Real Madrid war, da gibt es ja nur ganz wenige Vereine, wo du sagst, ich wechsle auf Augenhöhe. Und das sind in England wahrscheinlich 3, das ist in Spanien, Barcelona, nach München wird er nicht gehen. Also alles, was Jude Bellingham macht, wenn er sich denn persönlich weiterentwickeln sollte, wäre doch wahrscheinlich, also im besten Fall kein Rückschritt. Aber vom Verein her kann er sich dann noch, siehst du eine Option, wo er sich denn verbessern könnte?
Wenn Real weitgehend das Nonplusultra ist, dann gibt es keine Option drüber. Das ist ja auch die Ausstrahlung, die dieser Club irgendwo hat und die Faszination, weshalb sich viele Spieler dem anschließen. Und dagegen ist ja auch überhaupt nichts zu sagen. Aber ich habe das Gefühl, dass Real vielleicht auch für viele Spieler Sinn macht, wenn sie mit sehr viel Erfahrung dorthin gehen und genau wissen, worauf sie sich einlassen und wenn vielleicht auch die eigene persönliche Entwicklung abgeschlossen ist. Ich könnte mir Jude Bellingham besser momentan bei einem Trainer wie Pep Guardiola oder Mikel Arteta oder so vorstellen, auch mit einer Mannschaft, wo einfach ein harter Konkurrenzkampf herrscht, wo es nicht so sehr nach Namen geht wie vermeintlich bei Real, sondern wo 10, 20 Spitzenspieler da sind und ich mich auch als Jude Bellingham jeden Tag auf höchstem Niveau beweisen muss und es einfach vielleicht auch nochmal eine höhere Anzahl an Spielen gibt, wo die Wettbewerbshärte einfach größer ist, wie zum Beispiel in der Premier League, ohne jetzt das mit der spanischen Spielklasse vergleichen zu wollen. Ich glaube, dass in seinem Alter genau diese Dinge extrem wichtig sind. Und wenn er jetzt wechseln würde zu einem anderen Verein, dann mag das vielleicht vom Verein für den einen oder anderen Rückschritt sein, aber sicherlich nicht von seiner persönlichen Entwicklung. Oder er findet eben den Trainer nochmal bei Real vor, wie jetzt Xabi Alonso, der glaube ich, mehr auf die Mannschaft als solches achtet und auch versucht, den Einzelnen besser zu machen. Dann allerdings müsste sich diese komplette Mannschaft von Real dazu bekennen und nicht nur ein einzelner Spieler oder 2. Ich glaube, das ist für Jude Bellingham momentan eine sehr wegweisende Entscheidung, denn ich bin mir sicher, dass wenn England morgen unter Thomas Tuchel ein entscheidendes Nationalspiel absolvieren müsste, dann würde auf der 10 nicht Jude Bellingham spielen, sondern Morgan Rodgers. Und das sagt momentan einiges aus, wie sich die beiden Spieler in den vergangenen Monaten entwickelt haben.
Okay. Sven Schröter, wir sind mittendrin in England, wo sich ja doch ein deutliches Bild abzeichnet. Arsenal gewinnt die Spiele, meistens nicht prächtig, aber sie gewinnen sie halt. Und Manchester City versucht irgendwie irgendwie das Tempo zu halten. Aston Villa, ich habe mit Sven ja vor 2 Wochen auch drüber gesprochen, hat dieses Spitzenspiel verloren, ist aber auch mitten dabei bei der Musik. Antizipierst du, Sven Schröter, dass Man City das Tempo halten kann oder vielleicht sogar das Tempo noch erhöhen wird können?
Was heißt das Tempo erhöhen kann? Ich denke, es geht ja um die Beständigkeit, was die Ergebnisse angeht. Und ich denke schon, man muss damit rechnen, dass City eine sehr, sehr, sehr starke und erfolgreiche Rückserie quasi spielt. Und ich bin mir auch sicher, dass Arsenal noch mächtig zu kämpfen haben wird, um sich am Ende dann wirklich durchzusetzen. Es ist ja auch ein psychologisches Phänomen bei den Gunners. Die Angst, es am Ende dann doch wieder nicht zu schaffen, ist ja auch etwas, was einen ein Stück weit lähmen kann. Und 6 Punkte sind erstmal, ja, okay, aber auf keinen Fall etwas, auf dem sie sich ausruhen können. Und wie du richtig sagst, es waren oft knappe Ergebnisse, sehr, sehr viele knappe Ergebnisse. Das ist auf der einen Seite eine Stärke. Und wenn du dann in der Regel einen Eckball oder eine Standardsituation brauchst, um das entscheidende Tor zu machen, dann ist das alles gut und schön. Aber es kann eben dann doch die Phase kommen, wo du mal 2 Spiele in Folge nicht gewinnst. City zieht durch und plötzlich ist es wieder ganz, ganz eng. Es läuft aus meiner Sicht, auch wenn Villa da noch mitmischt, und das ist aller Ehren wert und auch toll, auf den Zweikampf hinaus. Und das wird aus meiner Wahrnehmung bis ganz zum Schluss ganz, ganz eng und spannend bleiben.
Was kann Villa, bevor wir zur Trainerfrage insgesamt kommen, Sven, heißt aber, was kann Villa Leicester gleich tun? Also ich würde es mir wirklich wünschen, auch für Unai Emery, das wäre so eine geile Geschichte, wenn Aston Villa hier tatsächlich bis zum Ende dabei bliebe. Aber sind die auch in der Breite gut genug aufgestellt? Was würde für einen Leicester-artigen Run von Aston Villa sprechen bis zum Ende der Saison?
Dass Aston Villa in der Nähe von Leicester liegt und dass in den Midlands hin und wieder halt Wunder geschehen, weil wir sie schon erlebt haben. Aber sehr viel mehr fällt mir dann auch nicht ein. Ich glaube, dass es für Aston Villa ganz extrem wichtig war, dass sie nach dem verlorenen Spiel gegen Arsenal direkt wieder gewonnen haben, um einfach dieses Momentum beizubehalten und auch zu sehen, dass sie da vielleicht trotzdem nochmal auf Sicht dranbleiben können. Aber dann kam das Unentschieden bei Crystal Palace und du hast es ja schon in deiner Frage vorweggenommen. Die Spieleanzahl, die da auf Aston Villa in der Rückrunde zukommt, gerade auch in der Europa League, in der sie mit als Favorit gelten, das wird enorm werden und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da mit Arsenal auf Strecke konkurrieren können. Wenn du dir gestern das League Cup-Spiel anguckst, mit welcher Breite im Kader die Gunners mittlerweile aufgestellt sind, dann führt kein Weg an ihnen vorbei. Und wenn du auch dir auf die Spiele guckst in der Rückrunde, wo muss Arsenal noch auswärts hin? Das ist auswärts Tottenham, auswärts Manchester City. Die anderen großen Gegner spielen sie zu Hause. Ich kann mir beim besten Willen kein Szenario vorstellen, dass Aston Villa tatsächlich Manchester City und Arsenal gefährlich wird. Und wenn du mich jetzt fragst, dann glaube ich, wird Arsenal dieses Jahr die Meisterschaft souverän nach Hause bringen, trotz all der Historie. Aber diese Mannschaft wirkt so gefestigt. Sie haben jetzt auch keine Verletzungsprobleme. Jetzt kriegen sie einen Spieler zurück wie Kai Havertz, der ihnen ja in der Hinrunde komplett gefehlt hat. Da wissen sie ja gar nicht, wo sie den einbauen sollen. So viele gute Spieler haben sie in der Mannschaft. Aber Havertz wird schon einen Weg finden, so gut wie er ist. Aber die haben noch mal eine andere Festigkeit, Arsenal. Die haben jetzt über Jahre zusammengespielt. Sie haben miterlebt, wie man auch knapp scheitert. Sie haben auch ihre Schlüsse gezogen und sind jetzt so flexibel aufgestellt, dass sie für mich der Favorit sind. Manchester City hat diese Konstanz nicht. Das hast du jetzt auch in den vergangenen Partien gesehen, diese Unentschieden, die dort mit reingekommen sind. Die waren kein Zufall, sondern die haben sich schon länger angekündigt. Dafür ist diese Mannschaft jetzt auch noch zu frisch zusammengewürfelt. Insofern, du hast gehört, worauf ich hinaus will. Und Aston Villa hat gute Chancen, diesen Champions-League-Platz zu behalten, auf dem sie sind. Und wenn ihnen das gelingt, dann ist das schon aller Ehren wert.
Gut, 10 Punkte Vorsprung im Moment auf Brentford. Und Sven, da geht dieses Mittelfeld los. Brentford im Moment auf dem 5. Platz. Aber ich glaube, da muss man jetzt gar nicht so viel drauf geben, weil es sind nur 6 Punkte bis zum 14. bis Tottenham. Ist das ein Zeichen einer ausgeglichenen Liga oder einer schwachen Liga?
Naja, von einer schwachen Liga zu sprechen bei der Premier League, soweit würde ich niemals gehen. Aber ja, nein, nein. Also ich hab das Thema bei einem Spiel, das ich kommentiert habe, sich eben auch aufgemacht, weil es ja wirklich frappierend ist. Dass es eben unglaublich frappierend ist, diese Enge, und dass man eben auch kaum eine echte Tendenz bei den einzelnen Clubs feststellen kann. Das geht hoch, das geht runter, da wird gewonnen, da wird verloren, dann ist mal der, dann ist mal jener weiter vorn, und dieses Underperformen von einigen Clubs, die man weiter oben erwarten konnte und erwarten musste, das ist halt der Hintergrund für das, was man dann für die nächsten Wochen als unglaublich spannendes Rennen sehen kann. Nach unten sind die alle gesichert. Da geht es aber eben jetzt um die Frage, wie lang kann wer noch dranbleiben, um am Ende unter die Top 6, Top 7 kommen. Das ist außergewöhnlich für die Premier League. Spricht aber nicht dafür, dass die Premier League schwach ist. So weit würde ich nicht gehen.
Die großen Namen sind
Unkonstant, das
natürlich,
ja.
ja, die großen Namen, ich meine, es ist halt jede Woche mindestens ein Topspiel, meistens zwei. Und das inkludiert ja meistens auch Chelsea und Manchester United, Sven, heißt. Und die Frage, die ich jetzt habe, ist, glaubst du, oder wie ist die Tendenz? Werden diese beiden Trainerposten für einen unter Anführungszeichen richtigen Cheftrainer im Sommer auch noch vakant sein? Nachdem, also das letzte Mal, wo wir gesprochen haben, haben wir die Verabschiedung von Enzo Maresca gerade versäumt. Ruben Amorim ist ein bisschen später gekommen. Aber sind diese Posten im Sommer noch zu haben oder geht die Tendenz dahin, dass sowohl Chelsea als auch Manchester United jetzt ihre Trainer finden bzw. schon gefunden haben, mit denen sie auch weiterarbeiten werden?
Pauschal lässt sich das nicht beantworten, weil ich davon ausgehen würde, dass Chelsea hofft, dass sie den richtigen Trainer schon gefunden haben mit Liam Rose Senior. Und wenn sie da erneut wechseln müssten im Sommer, dann wäre das weder für den Club noch für den Trainer ein Ruhmesblatt. Ich glaube, dass der neue Coach, der ja aus Straßburg vom Partnerverein gekommen ist, sehr genau weiß, was von ihm in London verlangt wird, mit wem er es dort zu tun hat. Und für den ist das eine Riesenchance, so wie das einst für Enzo Maresca war. Ich glaube, dass er menschlich ein sehr angenehmer Zeitgenosse ist, so wie ich ihn in den vergangenen Tagen und auch gestern erlebt habe. Da werden sich die Spieler mit ihm sicher gut verständigen können. Das ist schon ein hohes Niveau, so wie er jetzt aufgetreten ist. Das erlebst du nicht von jedem Premier League Trainer. Die Frage ist natürlich, welche Qualität er auf dem Platz hat, sowohl taktischer Natur als auch von den Trainingsinhalten. Das lässt sich schwer prognostizieren, weil er bisher auf dem Niveau nicht gearbeitet hat. In Straßburg hat das alles sehr vernünftig ausgesehen und ich glaube, dass man sich von ihm erhofft, dass er das jetzt in London fortsetzt, den Club in die Champions League führt und dann in den Pokalwettbewerben möglichst weit kommt. Bei Manchester United ist die Sachlage anders. Da hat der Verein klar gemacht, dass er jetzt mit Michael Carrick die Saison zu Ende bringen möchte und dann, um dann im Sommer wahrscheinlich den nächsten neuen Trainer zu engagieren und sich jetzt auch in den kommenden Monaten zu überlegen, wie sie da vorgehen. Dass Carrick jetzt so erfolgreich ist mit der Mannschaft, dass sich die Frage bald nicht mehr stellt, das kann ich mir nicht vorstellen. Denn ich glaube, dass der Verlust von Ruben Amorim den Verein noch schmerzen wird in den kommenden Monaten. Und das hast du jetzt auch in den vergangenen Partien gesehen. Du hast ja manchmal, wenn du die Berichterstattung verfolgst, den Eindruck, dass Hauptsache Manchester United muss nur mit einer Viererkette spielen, dann gewinnen sie die Spiele. So funktioniert es nicht. Sondern Ruben Amorim war aus meiner Sicht ein gestandener Trainer. Der hat genau gewusst, was er dort tut und der hat vor allem auch keine Ausreden zugelassen gegenüber den Spielern. Er hat dieser Mannschaft Stabilität gegeben, dass es jetzt nicht mehr funktioniert hat auf Führungsebene. Das liegt aus meiner Sicht an beiden Seiten. Ich glaube, dass Amorim für sich das Verständnis hatte, Mensch, ich will hier mitentscheiden und vor allem auch in meinem Trainerbereich niemanden, der da seine Einschätzung abgibt oder sogar Wünsche äußert und sich gleichzeitig auch erhofft hat, dass das in Bezug auf Transfers umgesetzt wird. Der Verein als solches hat ihm, glaube ich, zu verstehen gegeben, dass die Transfers Hoheit des Managements sind und dass sich jetzt eine andere Zeit in diesem Verein etabliert, wo im Vergleich zu den vergangenen Jahren der Trainer sicherlich nicht mehr die Autorität hat, auch vielleicht nachvollziehbarerweise. Und dann auf Management-Ebene hast du natürlich diverse Leute, die aus meiner Sicht schon versucht haben, auch in dem Trainerbereich zu intervenieren und Amorim vielleicht auch gesagt haben, er soll vielleicht die Aufstellung wechseln oder sie würden es mal gern so oder so probieren. Das ist das gute Recht des Vereins, dass es beim Trainer jetzt nicht gut ankommt. Ist nachvollziehbar. Mit Carrick, glaube ich, werden Sie sich gut verstehen. Der wird sich nicht anlegen mit den Bossen, sondern versuchen, die Saison sauber zu Ende zu bekommen für Manchester United, steht längst wieder auf dem Spiel, denn die müssen dringend in die Champions League, schon allein finanzieller Natur.
Sven Schröder, was der Sven jetzt gerade gesagt hat, ist wahrscheinlich oder ganz sicher zu 100% richtig, aber es wird mich als Trainer trotzdem umhauen. Allein der Gedanke, dass mir irgendjemand aus dem Management sagt, übrigens den linken Verteidiger, der gefällt mir nicht, lass da doch mal jemand anderen spielen. Das ist doch, das müsste doch, wenn du nicht wirklich finanziell und überhaupt von deinem Job abhängig bist, das müsste doch wirklich ein Grund sein, für jeden Trainer hinzuwerfen. Und wenn das so ist, wie Sven beschrieben hat, woran ich überhaupt keinen Zweifel habe, dann ist es für mich jetzt noch viel nachvollziehbarer, dass Amorim gesagt hat, wisst was, habt's mich gern, ich suche woanders mein Glück. Wie siehst du das?
Ich sehe das ähnlich. Ich glaube auch, dass United tatsächlich auch ein strukturelles Problem hat. Und solange sie das nicht lösen, wird das auch weiterhin problematisch bleiben. Wenn man einen starken Trainer will, dann muss man ihn auch einen starken Trainer sein lassen. Das hat sie im Übrigen auch in ihrer besten Zeit logischerweise entsprechend stark gemacht. Die geschwächten und schwachen Trainer kamen ja dann erst in der Zeit, in der es eben nicht mehr lief. Und ich bin sehr gespannt, wen man dann im Sommer präsentieren kann. Unter der Prämisse, wie das zuletzt gelaufen ist bei United, ist das ja für jeden Trainer mehr Risiko als Chance. Und mir fallen jetzt nicht so viele große Namen ein, ja, generell nicht so große Namen ein, die verfügbar sind und B, die passen würden zu United. Wer passt denn eigentlich schon? Es ist ein strukturelles Problem. Und ich sehe die Qualifikation für die Champions League überhaupt nicht. Also kann ich mir nicht im geringsten vorstellen, dass das funktionieren soll. Ich glaube, das wird wieder eine gebrauchte Saison insgesamt werden für United. Und der Druck, die Enttäuschung auch im Umfeld wird dadurch immer größer. Und der Druck auf den potenziell neuen Trainer wird auch immer größer. Das ist keine Aufgabe, die ich mir wünschen würde. Also wahnsinnig kompliziert aus meiner Sicht.
Die Mannschaft ist gut. Die Mannschaft ist richtig gut, die Manchester United hat. Das ist nicht zu vergleichen mit dem, was da Erik ten Hag vor mehr als einem Jahr hinterlassen hat. Die Transfers, die Manchester United zuletzt getätigt haben, die haben Sinn ergeben, die haben auch in die Struktur des Trainers gepasst. Und das Potenzial ist erkennbar. Und da hätten sie eigentlich schon mehr Punkte haben müssen, als sie momentan besitzen. Da fehlt es ein bisschen auch noch an Reife und ein bisschen an Erfahrung. Und das Ganze muss sich noch ein bisschen einsortieren und dieser Trainerwechsel kommt natürlich jetzt genau zu einem Zeitpunkt, wo das fatal sein kann, weil gerade wo etwas anzufangen schien zu funktionieren, reißt du es wieder komplett auseinander und du hast jetzt wieder einen Trainer, der andere Vorstellungen hat. So, aber das ist auch eine Frage des Managements, sich daran zu gewöhnen, weil auch das Management ist komplett ausgetauscht worden in den vergangenen 2 Jahren. Das kann nicht auf Anhieb funktionieren. Auch da muss jeder gucken, wo habe ich denn eigentlich meine Position in der Hierarchie, wie weit kann ich gehen, wie weit kann ich nicht gehen. Ich glaube nicht, dass der Verein glücklich über die Trainerentlassung ist. Die hätten Amorim sehr gerne behalten, aber es ist am Ende zu einem Moment gekommen, wo du nicht mehr anders konntest. Du musstest dich entscheiden. Entweder gibst dem Trainer sehr viel Macht oder du tauschst ihn aus. Manchester United hat klar gemacht, wie ihre neue Struktur funktioniert. Der Verein als solches hat nach wie vor ein weltweit hohes Renommee, hat, glaube ich, eine hohe Attraktion auf neue Trainer. Die Mannschaft ist gut. Finanziell haben sie vielleicht jetzt nicht die Möglichkeit, im Winter, so wie Amorim sich das erhofft hat, nochmal tätig zu werden. Allerdings sicher im Sommer. Dafür sind sie kommerziell viel zu gut aufgestellt. Insofern glaube ich, dass der Posten attraktiv bleibt. Inwieweit die Mannschaft jetzt in der Rückrunde in der Liga noch weiter vorankommt, daran hängt natürlich dann davon ab, wie sehr sie sich im Sommer verstärken können. Sie sind in keinem Pokalwettbewerb mehr dabei. Das muss man sich mal überlegen. Kein League Cup, kein FA Cup, kein internationalen Fußball. Sprich, Manchester United hat einfach noch 17 Ligaspiele zu absolvieren. Das kann am Saisonende noch ein erheblicher Vorteil werden, wenn Newcastle, Chelsea sich in anderen Wettbewerben aufreibt. Womöglich reicht wieder der 5. Platz. Und da sehe ich dann schon eine Möglichkeit für Manchester United, dort mitzusprechen. Allerdings benötigen sie jetzt dringend mal wieder einen Sieg und vor allem auch eine positive Atmosphäre unter Michael Carrick.
Wir pausieren ganz kurz, verabschieden uns von Sven Schröter und ich hoffe, dass Sven Heist noch ein, zwei Erlebnisse-Minuten für uns hat, nach einer kurzen Pause.
Hi, Hallo, hier ist Regina Heinrich und ihr hört Sportradio 360.
Bei der Big Show 744 geht weiter. Noch ganz kurz mit Sven Heist, mit dem wir ja nach dem Ende der Darts-WM keine Möglichkeit mehr hatten zu sprechen. Bevor wir dazu kommen und zur Wiederholung, zur Titelverteidigung von Luke Littler, vielleicht noch ein Wort auch zur Bundesliga, wenn du erlaubst, zur deutschen Bundesliga, Sven. Und da hat, ich weiß gar nicht, wer es war, ich habe es gesehen, nach dem 8:1 von Bayern gegen Wolfsburg, schreibt dann jemand in den angeblich sozialen Medien, ja, so geht das ja nicht. So sehr ich die Bayern liebe, aber die Bundesliga muss sich was überlegen. Ich habe mir da gefragt, ja, was genau? Will man den Bayern, sollen die Bayern mit Punktabzug starten? Aber dieses Ungleichgewicht, gibt es irgendetwas? Und Achtung, ich opfere jetzt etwas auf dem Altar der deutschen Sportfans, was nicht geopfert werden darf, aber wäre die Auflösung von 50+1, dass es so ist wie in England, dass man sich die Clubs kaufen kann, ist ein verzweifelter Versuch von mir zu fragen, wie kann man die Bayern-Dominanz, wenn überhaupt, brechen von außen? Sven, siehst du da irgendeine Möglichkeit oder ist das aus deiner Sicht vielleicht gar nicht notwendig?
Du, Ergebnisse wie 8:1 bei den Bayern, die gibt es in England auch. Hast du doch gesehen vor ein paar Tagen bei Manchester City, die haben 10:1 sogar gewonnen.
Ja, oder Southampton hat doch öfter mal 9:0 verloren mit Ralf Hasenhüttl, oder? Das war das so.
Allerdings halt im FA Cup in der ersten Runde gegen den Drittligisten Exeter City. Das ist dann der Unterschied zwischen der Bundesliga und der Premier League. Du nimmst das vorweg. Es ist tatsächlich mittlerweile ein Stück zu viel. Also man kann ja gern hoch auch mal gewinnen und einen guten Tag erwischen. Das gibt es in Manchester auch, aber dann gibt es vielleicht mal 4 oder 5. Aber dass es wirklich 8 Tore gibt in einem Erstligaspiel, das habe ich in England schon lange nicht mehr gesehen. Und du hast es eben angesprochen mit der Premier League und der Ausgeglichenheit im Mittelfeld. Und das ist natürlich ein riesiges Qualitätsmerkmal, wenn du Spitzenspieler auf dem höchsten Niveau hast und vor allem auch Mannschaften von unten mittlerweile so nachbringen, dass die auch die Qualität haben, über eine komplette Saison um die Champions League mitzuspielen. Das sehe ich momentan in der Bundesliga nicht. Dafür ist ein Ungleichgewicht entstanden. Du hast einfach durch den Absturz der Traditionsvereine sind viele andere Vereine hochgekommen, auch sportlich vollkommen zu Recht, aber die haben halt nicht die finanzielle Power und die Attraktivität, um jetzt ernsthaft Konkurrenz bieten zu können. Ich glaube, das ist das Problem der Bundesliga. Ja, es ist nicht so sehr die Struktur, weil die Struktur, da musst du komplett alles ändern und dann wird sich auch das Fangefüge verschieben. Das muss man sich sehr genau überlegen und ich bin einfach ein Freund davon, was sich irgendwie über Jahre etabliert hat und ich finde, dass das deutsche Modell hat seine Stärken und Schwächen, so wie das englische. Ich bin allerdings kein Fan davon, da den Engländern hinterher zu rennen. Das wird das Problem nicht lösen, sondern das, was aus meiner Sicht in der Bundesliga passieren muss, ist, dass die großen Clubs, wir reden von Hamburg, wir reden von Berlin, von Schalke, dass die wieder oben um den Titel mitspielen, weil die haben auch die Möglichkeit dann sowohl von ihrem Namen als auch von den Unternehmen, die dahinter stehen und den Sponsoren mit Bayern München besser zu konkurrieren als das vermeintlich kleinere Vereine tun können. Aber dadurch, dass die in den vergangenen Jahren so sehr gestrauchelt sind, ist der Abstand nach oben halt einfach elementar groß geworden. Und du siehst es an Borussia Dortmund, die haben eine vernünftige Entwicklung über viele Jahre genommen, sind noch am ehesten dran mit Bayern München. Und es bedarf mehr Mitspieler wie Frankfurt und Stuttgart. So, wenn Stuttgart noch mal ein paar Jahre ähnlich substanziell arbeitet wie momentan, haben sie vielleicht die Möglichkeit, natürlich nicht zu Bayern München aufzuschließen, aber in diese Richtung zu kommen. Bayern hat es halt einfach geschafft, sich diesen Vorsprung jetzt über diese Jahrzehnte zu erarbeiten, wo die anderen Traditionsvereine nicht ihr Potenzial ausgeschöpft haben. Dieses Problem wirst du nicht von heute auf morgen lösen. Auch wenn ich weiß, dass man es schnell lösen muss, weil wenn die Liga immer unattraktiver wird, dann hilft es keinem. Aber meine Hoffnung ist, dass die großen Traditionsvereine wieder in die Bundesliga zurückkehren und dann mit dieser Substanz für eine attraktive Liga sorgen. Und das ist überhaupt keine Kritik an den vermeintlich kleineren Vereinen. Die haben das bravourös ausgenutzt und einen tollen Job gemacht, aber der Attraktivität der Liga dient es natürlich nicht unbedingt. Da möchte man dann schon die Vereine sehen mit der großen Fanpower und den großen Stadien und der großen Attraktivität.
Wir nehmen 2 Überschriften mit aus unserem Gespräch heute. Hulber fordert Abschaffung der 50+1 Regel, Heist fordert Schalke zurück in die Bundesliga. Das Zweite könnte sein.
Damit lässt sich doch der Podcast sicherlich gut verkaufen im Netz.
Ja, genau, oder? Ich glaube jetzt. Und ich habe zumindest die Abschaffung der 50+1-Regel nicht gefordert, aber ich überlege mir halt nur, warum. Also eine andere Sache, die ich jetzt aber wirklich, jedes Mal spreche ich diese Sache an mit dir, aber ich möchte das Fass gar nicht aufmachen. Ich finde auch, dass man dem englischen Fußball viel besser zuschauen kann, weil anders gepfiffen wird. Und weil die Spieler auch akzeptieren, dass anders gepfiffen wird. Wenn man sieht, wie englische Mannschaften in der Premier League die Spieler sich verhalten, wie lange sie liegen bleiben, bei welchem Körperkontakt sie hinfliegen. Und wenn man das dann vergleicht mit denselben Mannschaften, die in der Champions League spielen, wo eben anders gepfiffen wird, dann schaue ich deutlich lieber die Premier League an. Eine Sache doch noch zum Fußball. Ein Schüler von mir, großer Bayern-Fan, kommt jetzt dann rein nach diesem 8:1 gegen Wolfsburg am Montag, und sagt, ja, Oliver, also Ulisse, das ist schon der Wahnsinn, noch besser als Robben. Und ich denke mir, naja, weiß ich nicht. Ja, da muss man, Arjen Robben war schon ein sehr, sehr großer Spieler für den FC Bayern München. Du hast Michael Ulisse ja auch bei Crystal Palace gesehen, in England gesehen. Was ist die besondere Qualität von ihm, die ich vielleicht nicht sehe, wo ich ihn nicht so genau beobachtet habe wie du? Und dieser Vergleich mit Robben, ist ja zulässig? Ist vielleicht sogar zu sagen, dass er besser ist als Robben zulässig?
Um Vergleiche mit Robben anzustellen, sollte er vielleicht auch ähnliche Titel gewonnen haben wie Arjen Robben. Dafür reichen dann ein, zwei Saisons auf höchstem Niveau, mir zumindest noch nicht. Dass er das Potenzial hat, sicherlich ein großer Flügelstürmer zu werden, das steht außer Frage. Aber am Ende musst du das dann auch mit Trophäen und mit Konstanz untermauern. Das unterscheidet dann die absoluten Spitzenkönner von den vielen, vielen guten Fußballern. Und ich glaube, wenn Ulisse es schafft, jetzt Ulisse über mehrere Jahre sein Potenzial konstant abzurufen, vielleicht auch die Champions League zu gewinnen, nochmal einen weiteren Wechsel zu einem anderen internationalen Top-Club zu anvisieren, dann glaube ich, hat er das Potenzial, sicherlich mit den Besten auf seiner Position genannt zu werden. Momentan, glaube ich, ist es für mich zumindest noch ein bisschen zu früh, wenngleich seine Fußballintelligenz für mich das herausstechendste Merkmal ist. Also so wie er das Spiel versteht und liest, sowohl defensiv als auch offensiv, sehe ich das bei wenigen Flügelspielern. Die meisten können halt unglaublich gut dribbeln und haben eine super Ballbehandlung und dann auch eine gute Entscheidungsfindung rund um den Strafraum. Aber bei Ulisse habe ich die Idee manchmal, dass der Dinge schon vorausahnt, die vielleicht der ein oder andere so nicht wahrnehmen würde. Und wenn du mich nach einem Merkmal fragst, dann glaube ich, ist es genau das. Diese ganzheitliche Fußballintelligenz, die du in jeder seiner Aktionen sehen kannst.
Ja, deutscher Meister allein wird das Titel nicht reichen. Schauen wir mal. Ja, also wer in Köln 3:1 gewinnt, ist für mich ganz klarer Favorit auf den Gewinn der Champions League. Harter Cut nochmal zurück in Alexandra Palace in London. Ich weiß nicht, Sven, ob du warst du beim Endspiel dann in der Halle?
Ich habe mich bei jedem Abend rumgetrieben. Viertelfinale, Halbfinale, Finale, davor schon Erfahrungen gesammelt. Manche sagen, es ist meine zweite Heimat während Weihnachten und Neujahr.
Also unfassbar. Ich habe davor so ein bisschen reingeschaut, aber konzentriert habe ich mir nur das Finale angeschaut. Und Luke Littler, es ist so unglaublich gewesen, mit welcher Selbstverständlichkeit, mit welcher Sicherheit er einfach immer ausgecheckt hat dann auch, wenn es drauf angekommen ist. Es war, also ich möchte nicht die große Diskussion wieder aufmachen, ob das Sport ist oder nicht, aber es war auf jeden Fall beeindruckende Unterhaltung. Hat man, wenn man denn dort vor Ort ist, auch überhaupt die Gelegenheit, das, ich möchte nicht sagen zu genießen, aber doch im Augenblick, wo es passiert, wertzuschätzen? Und hast du das übrigens auch so gesehen? Das ist meine erste Frage, weil ich war komplett beeindruckt. Wie cool, wie treffsicher, ja, wie unantastbar Littler dann im Finale vor allen Dingen noch war.
Faszinierend, faszinierend, Jens. Und vor Ort vielleicht sogar noch mehr als am Fernseher, weil du das natürlich dann miterlebst, auch einfach, wie unfassbar klein diese Scheibe ist. Im Fernsehen hast du die ja groß aufbereitet und dann fliegen die Pfeile da rein und denkst, ja, das würde ich vielleicht auch mal so hinbekommen. Aber wenn du da vor Ort bist und siehst, wie groß diese Halle ist, wie riesengroß die Halle ist und wie winzig klein diese Scheibe ist, dann wird dir dieses Verständnis, diese Dimension nochmal richtig vor Augen geführt. Und dann unter diesem Druck mit diesem Lärmpegel dort, wie der da diese Pfeile da in diese in die Scheibe da reingeworfen hat, also der schmeißt die da rein, als wenn du irgendwie Nägel da reinhammern würdest. Also das ist absolut faszinierend mit dieser Präzision und mit dieser Konstanz. Weißt du, die machen das ja auch nicht nur 5 oder 10 Minuten, sondern diese Endspiele, die dauern ja dann eine Dreiviertelstunde oder vielleicht sogar noch länger. Und dort so die Aufmerksamkeit zu behalten und dann konstant immer wieder eine dreistellige Punktausbeute zu haben, fast 50% Quote auf die Doppelfelder, das ist absolut höchste Qualität und das Tag für Tag geradezu in dieser Sportart, in seinem Alter, wie er das gelöst hat. Chapeau, und wenn du dir die Weltrangliste anguckst und siehst, mit welchem Abstand er da vorne ist, ich glaube, in diesem Jahr müsste er kein einziges Turnier spielen, er wäre immer noch vorne. Ich glaube, das sagt alles über seine Stellung in dieser Szene momentan.
Und wir haben ja beim letzten Mal auch gesprochen, er tut sich mit dem deutschen Publikum nicht leicht. Wer ist denn, wenn es überhaupt möglich ist zu sagen, aber wer ist denn dort im Ali Pally, wer hat den größten Heimvorteil oder wer hat den größten Vorteil? Oder kann man das vielleicht gar nicht sagen, weil ja die Belegschaft im Publikum eigentlich täglich wechselt und dann sind an einem Tag die ganzen Holländer da, am nächsten Tag die ganzen Deutschen. Aber gibt es irgendjemand, wo der Roger Federer quasi des Dartsports ist, der auch, wenn er gegen einen Amerikaner in den USA spielt, ein bisschen einen Heimvorteil hat?
Den gibt es, lieber Jens, aber der ist schon zurückgetreten. Der große Altmeister Phil Taylor.
Wirklich, der große Altmeister. Aber treibt sich der noch herum? Ist der noch dann dabei und lässt sich interviewen und gibt seine Expertise ab? Oder ist Phil Taylor unsichtbar seit seinem Rücktritt?
Nein, und deswegen mag ich ihn noch mehr als ohnehin schon. Von Phil Taylor hörst du nichts. Der gibt hin und wieder mal ein Interview, aber ich habe den noch nicht ein einziges Mal bei der Weltmeisterschaft seit seinem Rücktritt gesehen. Faszinierend. Und ich glaube, damit bewahrt er sich auch seine Größe. Es gibt so viele, die ihr Wissen dort versenden und das ja auch absolut gut machen. Aber von Phil Taylor bekommst du diesbezüglich nichts mit. Hin und wieder gibt er mal ein Interview, mal einen Satz hier, mal einen Satz da zu der aktuellen Szene. Ansonsten hält er sich zurück und gefühlt hat er auf seine 16 Weltmeistertitel durch sein Auftreten nochmal 2, 3 nachgelegt in den vergangenen Jahren. Also die Aura von diesem Typen ist wahrlich nicht kleiner geworden. So. Allerdings, wie gesagt, die würden auch mal wieder gern sehen, aber zu sehen ist es nicht. Die Engländer hoffen immer, dass er mal in einem Showkampf antritt gegen Luke Littler. Aber auch darauf wird er sich nicht einlassen. Der Altmeister ist zu clever dafür. In einem Interview hat er mal gesagt, das Einzige, was ich vorstellen könnte, ist ein Duell gegen Littler. Ein Leg, wir fangen bei 301 Punkten an und er beginnt zu werfen, weil du weißt, er würde dann mit 3 Pfeilen sich sicher sofort ein Finish stellen und egal, wie Luke Littler werfen würde, dieses Finish danach auswerfen und das Spiel wäre beendet. Ein klassischer Taylor, ich glaube, das trifft es am besten.
Er hat denn, und das ist jetzt die Rauschmeißer-Frage für heute, es gibt die zweite Frage auch noch, aber jetzt die Rauschmeißer für Darts, hat denn Phil Taylor mit seiner fantastischen Karriere, hat er ausgesorgt, denkst du? Weil der muss sich natürlich in den Hintern beißen, dass jetzt, wie viel war das Preisgeld, war es 500.000 oder 1 Million Dollar Pfund, aber jetzt kann man ja richtig, richtig, richtig Geld verdienen mit dem Darts.
So wie ich Phil Taylor kenne, würde er da genauso nonchalant drüber hinweggehen, wie er früher die Pfeile reingeschmissen hat. Das hat den Typen ja immer ausgemacht. Weißt du, dass er nicht so verbissen und so ehrgeizig war da an der Scheibe. Natürlich wollte er immer gewinnen und er hat auch immer gewonnen, aber er hat es so leicht aussehen lassen. So als ob ihn das überhaupt nicht tangiert und er einfach 3 Pfeile in der Hand hat und ihn dann mal kurz reinschmeißt. Ich glaube, darauf ist das Publikum dann auch so abgefahren und deswegen haben sie ihn auch so gefeiert und ich glaube, unabhängig davon, wie groß das Preisgeld vor 10 Jahren waren, er hat natürlich damals auch schon die Sponsoren auf seiner Seite gehabt und die Marke Phil Taylor als solches, die hat ausgereicht dafür, dass er aus meiner Sicht morgens, mittags und abends warm essen kann bis zum Lebensende. Das hat er sich auch verdient, das war ein großer Sportler und alles, was jetzt Luke Littler momentan auf ihm aufbaut, das hat er irgendwo in die Wege geleitet. So. Und da ist noch ein ganz schönes Stück für alle, um nur annähernd dahin zu kommen. Luke Littler ist sicherlich auf einem guten Weg. Momentan scheinen die deutschen Fans tatsächlich seine größte Herausforderung zu sein, aber auch die hat er ja offensichtlich gemeistert in den vergangenen Wochen im Alexandra Palace. Die Stimmung da drin, die dreht so wie der Wind in England. Insofern darf man das alles nicht so ernst nehmen. Heute ist es so, morgen ist es so. Ich glaube, die Leute kommen, um sich zu vergnügen, um ein spannendes, attraktives Spiel zu sehen und ihre Idole zu feiern. Und mal schlägt es ein bisschen mehr nach links oder nach rechts aus. Sicherlich ist der Einfluss größer geworden. Das lässt sich überhaupt nicht bezweifeln. Aber am Ende kommen die dann alle wieder auf denselben Nenner. Und das würde ich auch hoffen bei Luke Littler und den deutschen Fans. Denn die brauchen sich ja gegenseitig. Luke Littler braucht die Fans, die ihm zujubeln. Und die Fans brauchen den Littler, der ihnen da die neuen Data und die 180s um die Ohren wirft.
Als alter weißer Mann brülle ich Luke Littler nur eines zu. Such dir bitte einen anderen Friseur. Aber das ist ein anderes Thema. So, Sven, am Wochenende. Es gibt ja nur Spitzenspiele in England. Welche Spitzenspiele werden an diesem Wochenende von dir besucht werden, persönlich?
Mal gucken, worauf es hinausläuft. Das Manchester Derby sticht natürlich ein bisschen heraus am Samstagmittag zwischen United und City. Das ist natürlich immer ein absolutes Highlight. Sicherlich sollten wir auch ein Auge haben auf Tottenham, die ja dann nächste Woche gegen Borussia Dortmund spielen. Insofern, du hast es ja vorhin schon genannt, die Palette ist lang in England. Man kann es ja die ganze Zeit Spitzenspiele gucken. Vor zwei Tagen hatte Manchester City gegen Newcastle im League Cup gespielt, dann Arsenal gegen Chelsea. Jetzt kommt schon Wort. Wieder die Premier League als solches. Wer guten Fußball sehen will, der wird auf der Insel fündig.
Überragend. Sven Heist war das. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 744. Danke, Sven. Gleich geht's weiter.
Hallo, hier ist Dani Obst und ihr hört Sportradio 360.
Es ist die Big Show 744 und wir machen weiter mit dem Handball. Götzi verdientermaßen, bevor die Handball-Europameisterschaft losgeht, im Urlaub. Aber ein Mann, der immer arbeitet und sei es auf dem Tenniscourt, am Mikrofon, das ist Uwe Semrau. Guten Morgen, lieber Uwe.
Guten Morgen.
Uwe, ich höre, ich lese, Dika Mem kommt zu den Füchsen Berlin und ich reibe mir die Augen und frage dich, wie ist das möglich? Also ich freue mich, feiere das natürlich. Du weißt, ich bin ein großer Fan von Dika Mem. Ich hätte ihn jetzt nicht zwingend bei den Füchsen erwartet, aber wie kommt sowas zustande? Und ich weiß, wir sprechen von der Saison 2027-28.
Ja, ich glaube, dass wirklich durch die Erfolge der Füchse dort ein paar extra Töpfe mittlerweile angezapft werden können, weil Dika Mem kommt natürlich nicht zum Schleuderpreis, sondern der ist richtig teuer. Auf der anderen Seite hat ja Bob Hanning auch ein Zeichen gesetzt, indem er mit vier Spielern aus der ehemaligen U21-Weltmeistermannschaft verlängert hat. Das bedeutet, es gibt dort Kräfte, die, sagen wir mal, im Rahmen sind, was den finanziellen Aufwand angeht. Mhm. Und dass das am Ende, glaube ich, ein Nullsummenspiel wird. Andere Positionen sind ja dadurch, dass Kretsche dort aufgehört hat, aufgelöst worden, sodass ich glaube, vom monetären Einsatz das darstellbar ist. Für meine Begriffe ziehen bei solchen Spielern wirklich die Umstände, wie lebt man, wo lebt man, was lernt man neu kennen. Ein Dika Mem von Barcelona nach Erlangen zum Beispiel zu transferieren, ist unmöglich. Aber nach Berlin, in so eine spannende Stadt, in der sich auch ein Matthias Gitzel immer noch unerkannt bewegen kann und die Vorteile einer Metropole genießt, sind, glaube ich, eher darstellbar. Also für einen Dika Mem kommt Paris, Budapest etc. pp. In Frage, aber eben kein Provinzverein, um das mal ein bisschen despektierlich zu sagen. Und bei dem Werben um seine Person war ja auch so ein Matthias Gitzel durchaus beteiligt. Also wenn dort die Vorteile dargestellt wurden, dann auch von Spielerseite. Und ich glaube, genau so muss man es machen. Und dass ein Matthias Gitzel dann auch avisiert, dass er durchaus Platz macht auf der angestammten Position, finde ich auch sehr interessant. Das sagt einiges über Gitzel aus, der einfach sagt, hier müssen Topspieler her und tut was dafür. Und ich werde da meinen Beitrag auch dazu leisten und als Werbebanner von mir aus in Europa rumlaufen. Und dann ist sowas möglich wie eine Verpflichtung von Dika Mem.
Der ja, und ich habe jetzt extra nochmal nachgeschaut, also er ist jetzt 28 Jahre, wird in diesem Sommer 29, spielt dann also als 30-Jähriger und ist deshalb aus meiner Sicht immer noch in einem sehr guten Alter. Aber das wäre jetzt schon meine Anschlussfrage gewesen. Dann hast du zwei Linkshänder in dieser Mannschaft. Das heißt, Gitzel würde dann nach allem, was man weiß, in die Mitte rücken, weil nach außen kann ich mir Matthias Gitzel nicht vorstellen. Und du spielst dann halt mit zwei Linkshändern, DK Mem auf rechts, Rückraum und Gitzel in der Mitte.
Ja, und bei diesem ganzen Konstrukt sind ja auch noch Nils Lichtlein und Fabian Wiede irgendwann wieder mit dabei. Und das spielt für mich auch eine große Rolle, dass einfach diese Universalität der Spieler genutzt wird von den Füchsen und das in einem Spiel, jetzt komme ich fast wieder auf Erlangen, dann eben eher Nils Lichtlein und Fabian Wiede im Einsatz sind auf diesen Positionen. Und dann, wenn es gegen Paris, Kohlstadt und andere Vereine in der Champions League, dann eben die Spielzeiten eher für Gitzel und Mem möglicherweise reserviert sind. Also man braucht einfach eine breite und hochklassige Bank. Und es ist seit längerer Zeit schon so, dass 7 Rückraumspieler in der Spitzenmannschaft das untere Ende definieren, was den was die zahlenmäßige Ausstattung im Kader angeht. Und dass es eher 8 oder mehr Leute sind, die dort eingesetzt werden. Und von daher muss man sich da keine Gedanken machen, dass da niemand zum Spielen kommt. Das ist immer so, leider in der heutigen Zeit, auch bedingt dadurch, dass jetzt schon wieder eine Europameisterschaft läuft, dass es so viele Verletzungen gibt im Laufe von der Saison, dass du mindestens jede Position doppelt besetzt haben musst, eher sogar dreifach.
Ja, und wenn das jemand weiß, dann die Füchse Berlin. Apropos Europameisterschaft, heute Abend, Donnerstagabend, 20.30 Uhr in Herning in Dänemark, Deutschland trifft auf Österreich. Und jetzt hat, ich werde wirklich versuchen, wir hatten ja Silvio Heinevetter hier vor ein paar Wochen zum Interview, ich hätte wirklich gerne Andreas Wolf mal zum Interview hier. Schauen wir mal, ob das möglich ist. Ich werde auf jeden Fall in Kiel mal anfragen, aber Andreas Wolf ist ja jemand, ja, der sich denkt, warum soll ich lang um den heißen Brei herumreden? Die Österreicher spielen einfach einen scheiß Handball. Hat es vielleicht nicht ganz wörtlich so gesagt, Uwe, aber hat es so gemeint und ich weiß gar nicht, ob er es böse gemeint hat. Österreich spielt einen unangenehmen Handball. Konstantin Möstl, der österreichische Torwart, hat dann gesagt, ja, ein bisschen unglücklich formuliert. A, hat Andreas Wolf recht?
Also in diesem freundschaftlichen und familiären Umfeld der Handballer sind ja solche Misstöne sehr, sehr selten. Ich würde sie mal als etwas aggressiver als sonst einschätzen, aber ab heute geht es ja auch zur Sache und ich finde das, was Juri Knorr dazu gesagt hat, ziemlich treffend. Er hat einfach nur auf eine sehr spezielle Weise seine Wertschätzung zum Ausdruck gebracht für den österreichischen Handball. Und das, finde ich, ist legitim. Man muss da ein bisschen warnen. Sie haben ein paar Dinge, die dem deutschen Team wirklich wehtun können. Aber ehrlich gesagt, damit muss man sich auseinandersetzen und dem muss man im Laufe einer Partie auch Herr werden, um einen guten Einstieg zu finden. Aber Österreich hat sich natürlich enorm weiterentwickelt in den letzten Jahren und mich würde es nicht wundern, wenn es nach einer Dreiviertelstunde unentschieden steht und am Ende nur ein knapper Sieg für Deutschland rauskommt. Aber wie auch immer, dass da ein bisschen Zunder ist im Vorfeld, das erhöht ja nur die Aufmerksamkeitswerte und das ist alles noch im Rahmen, finde ich.
Was hat man in den Vorbereitungsspielen der deutschen Nationalmannschaft lernen können? Also ich habe mitgenommen, die Defensive, du hast sowieso zwei überragende Torhüter hinten drin, aber die Defensive ist extrem stark. Ist das ein richtiges, Achtung, Learning? Und wie schaut es mit der Offensive aus?
Ich finde, das kann man ein bisschen mit den Frauen vergleichen, die in ihrer Defensive es geschafft haben, ins Finale vorzustoßen und auch dort eine gute Rolle zu spielen. Und es ist einfach der platte Spruch, den es seit Jahrzehnten gibt, Defense wins Championships. Und dass Alfred Gislason auf seine alten Tage das jetzt so betont, ehrt ihn, zeigt auch, dass er sich anpasst. Und ich finde, das ist eine gute Basis für die deutsche Mannschaft, überhaupt dieses ganze Turnier zu bestreiten. Und das waren ja auch so schwierige Begleitumstände in diesen Vorbereitungsspielen. Und man sah vorher schon, ne, dass Spieler geholt wurden, die den Abwehrverband stärken, ist absolut nachvollziehbar. Ich denke, vorne haben wir auf jeder Position auch im rechten Rückraum genug Feuerkraft und Spielfähigkeit, um jede Deckung auseinanderzuspielen, aber hinten den Laden dicht zu machen, das ist die große Kunst, die einen durch ein ganzes Turnier tragen kann.
Jetzt ist bei der, eine kurze Frage noch zu den Österreichern, weil den hat Andreas Wolf ja auch ganz explizit angesprochen, Nikola Bilic, der ja gerne mal verletzt ist. Wie steht es um den Bilic? Kann der spielen? Weil mit Bilic und Hutecek habe ich doch, also rechts hinten ist es eine Vollkatastrophe bei den Österreichern, was die Linkshänder angeht. Aber wenn Bilic spielt, dann ist es vielleicht möglicherweise unterhaltsam heute Abend.
Auf jeden Fall. Also der bringt natürlich eine Riesenqualität rein. Es ist den Österreichern zu wünschen, dass er spielen kann. Und dann ist es natürlich auch immer möglich, mit drei Rechtshändern im Rückraum mal zu spielen. Also da sehe ich in der Tat einen großen Unterschied, was die Flexibilität und die Durchschlagskraft des österreichischen Rückraums angeht.
Freue ich mich drauf. Also heute 20.30 Uhr. Ganz generell gefragt, Uwe, wie wirst du diese EM beruflich begleiten? Wirst du irgendwo kommentieren? Ich hoffe ja.
Nein. Ich bin raus. Ich bin dann wieder bei der Champions League später dabei. Nee, ich bin als Beobachter dabei und freue mich sehr auf die Spiele.
Ja, und ich freue mich jetzt auf deine Einschätzung. Ich glaube, ich liege richtig, aber Dänemark gewinnt alles. Nur nicht die Europameisterschaft. Ist das richtig? Zumindest in den letzten Jahren. Weil irgendwie scheint da dann, einmal sind es, glaube ich, die Schweden gewesen, die ihnen da in die Suppe gespuckt haben, die Franzosen. Ist Dänemark dennoch the prohibitive favorite, wie wir in Frankreich sagen?
Auf jeden Fall. Wenn es dort keine schwerwiegenden Verletzungen gibt und die erste sieben ist einsatzfähig, führt an Dänemark keinen Weg vorbei. Ich glaube, so stabil sind die mittlerweile, dass sie sich da keinen Ausrutscher mehr erlauben.
Aber haben einen spannenden Gegner in der Gruppe. Oder Portugal ist eine Mannschaft, die du ja auch bei den letzten großen Turnieren immer wieder hervorgehoben hast. Also natürlich werden sie in der Gruppe weiterkommen. Aber wer sind denn so jetzt tatsächlich auch mal Mannschaften, die man nicht auf dem Zettel hat? Also Portugal hätte ich da gleich ganz, ganz oben. Aber was ist zum Beispiel mit der Tschechischen Republik? Was ist mit Norwegen? Welche Mannschaften, an welche Mannschaften denkt man im Moment nicht? Sollte man aber.
Ich denke, Schweden muss man auf der Rechnung haben. Das ist durchaus wieder eine Mannschaft, die da oben mit aufräumen kann. Im Bitte. Kreis der Medaillenkandidaten sehe ich Tschechien nicht. Ungarn ist für mich eine Mannschaft, die das schaffen kann. Kroatien hat das wahre Gesicht noch nicht gezeigt, ist auf jeden Fall ein Turnierteam, das was reißen kann. Und du hast es schon angesprochen, Portugal ist ganz vorne dabei. Die Costa-Brüder werden immer besser und da ist durchaus was drin. Bin sehr gespannt, wie du schon gesagt hast, wie das gegen Dänemark ausgeht.
Ja, ganz, ganz spannend. Aber Uwe, die Tage werden kürzer, auch für dich, denn die Australian Open beginnen am Sonntag. Und ich frage mich, es wird dann eh noch einen langen Tennisteil geben, aber mir fehlt gerade bei diesem Turnier, mit dieser Vorgeschichte, niemand weiß, wie es Djokovic geht, Zverev spielt beim United Cup, zwei Partien nur. Mir fehlt komplett die Fantasie, dass irgendjemand anderer außer Sinner und Alcaraz dieses Turnier gewinnen könnte. Wie groß ist deine Fantasie, Uwe Semrau?
Also, da man von den beiden Jungs auch wenig bisher gehört hat, während andere sich sehr lange und mit viel Konkurrenz auch vorbereiten, ist da eine Leistungsüberprüfung irgendwie kaum möglich. Ich habe sehr viel mir angeguckt in den letzten Tagen, auch was die Quali angeht, aber auch den fantastischen United Cup. Und ich finde, dass da schon zu sehen ist, dass einige etablierte Spielerinnen teilweise auch ihren Stil umgestellt haben. Das finde ich hochspannend, was da im Moment passiert. Und in der Spitze bei den Männern ist dieser Abstand für meine Begriffe immer noch da von den ersten beiden. Es kommt drauf an, wie sind die Wetterverhältnisse? Spielt man wieder bei 35 Grad? Wie können sie mit ihrer Kraft haushalten? Das ist immer ein Faktor in Australien. Und was mit Djokovic los ist, Keine Ahnung. Also sobald er antritt, will er natürlich das Turnier gewinnen, keine Frage. Aber ich sehe keinen aus der zweiten Reihe, der da so hervorsticht, dass er die gefährden könnte. Und Hubert Hurkacz hat natürlich richtig geil gespielt beim United Cup, muss ich echt sagen. Also wenn der früh auf irgendeinen von denen trifft, kann man gespannt sein, was passiert. Und bei den Frauen finde ich, ist Sabalenka nicht die klare Favoritin. Also da finde ich.
Wirklich? Dass, okay.
Ja, für meine Begriffe hat Coco Gauff großartiges Tennis gespielt jetzt in diesen Wochen und spielt für meine Begriffe auch viel aggressiver. Hat ihrem Spiel eine richtige Killernote hinzugefügt. War für mich die stärkste beim United Cup, besser als Świątek. Und Bencic war natürlich auch im Gesamtpaket super überzeugend. Die hat so viel Tennis gespielt, weil sie jedes Mal auch im Mix dabei war. Ja, das war auch interessant zu sehen. Aber um die Australian Open zu gewinnen, boah, da musst du echt einen langen Atem haben. Und bei einigen frage ich mich, ob das viele Tennis vor den Australian Open auch nicht am Ende kontraproduktiv ist. Aber das muss jeder selbst für sich entscheiden, die Balance zu finden zwischen Wettbewerbshärte und dann die nötige Frische haben, um dort anzutreten. Bei den Herren finde ich es relativ langweilig. Da muss man eigentlich erst ab Viertelfinale zugucken. Bei den Frauen finde ich es sehr spannend, was da passiert. Es sind viele neue Gesichter, die wirklich gut spielen. Wo das viele Stolpersteine für die Favoritin dabei sind.
Okay, also Hurkacz hat eine ganz unangenehme erste Runde. Und zwar hat er Sisu Bergs, der gut spielt in letzter Zeit. Und mein Outsider, auch Sentimental Favorite, ist Medvedev. Weißt du, der in Brisbane richtig gut gespielt hat, der genau weiß, wie man in Australien spielen muss. Best of five, macht ihm nichts aus. In diesem Jahr ist er fit. Medvedev spielt gegen De Jong. Ich schaue mal kurz, in welchem Viertel er ist. Also Medvedev, im Zverev-Viertel, wenn ich das richtig sehe, könnte Achtelfinale auf Zverev treffen oder Viertelfinale. Also Medvedev, gegen den würde ich nicht spielen wollen, wenn ich ein guter Spieler wäre. What say you, Uwe?
Ja, da bin ich bei dir. Das war sehr kontrolliert. Ihm haben sie in dem Feld da so ein bisschen die großen Namen gefehlt. Aber,
ja, ab Viertelfinale war er der einzige Gesetzte in Brisbane, muss man auch sagen, ja.
Ja, ja. Das andere Finale war natürlich viel hochklassiger. Das war Musetti gegen
Bublik.
Ja, genau. Das war ein richtig starkes Finale. Also da kann man sagen, okay, das ist ein Leistungstest, den hast du gerne. Und Musetti hätte natürlich auch gerne das Endspiel gewonnen, gar keine Frage. Aber das hatte Medvedev nicht. Ich glaube, dass dieser ruhige, unscheinbare, manche sagen farblose Trainer Johansson bei Medvedev so langsam an Einfluss gewinnt und ihn wieder auf Kurs bringt. Ich glaube, das hilft ihm sehr in seinem Trainerteam. Und das kann eine Rolle spielen, auch schon für die Australian Open.
Wir sind gespannt. Danke Uwe, kurze Pause in der Big Show 744.
Hallo, hier ist Fabian Ambüchen und Sie hören Sportradio 360.
Es ist die Big Show 744 und natürlich darf auch in dieser Big Show der Motorsport nicht fehlen. Und wie herrlich ist das, dass sowohl Stefan de Voice Heinrich wie auch Eddie Mielke ein paar Minuten Zeit und Muße für uns haben. Servus de Voice.
Ich grüße euch beide, jawohl. Und natürlich alle Zuschauer. Ich hoffe, gut ins Jahr gekommen und ich hoffe tatsächlich jetzt, was haben wir heute jetzt gerade? 14 Grad Mitte Januar, Sonnenschein bei uns. Ich hoffe, bei euch ist ähnlich und nicht dieses Schneechaos der letzten Tage.
Naja, also im Winter uns, erwarte ich Schneechaos. Eddie Mielke ist auch da.
Uns hat ja letztes Wochenende hier in Bremen mit eingestelltem öffentlichen Nahverkehr und so ganz schön getroffen. Also so viel Schnee habe ich in den letzten 20 Jahren in Bremen nicht gesehen. Ja, und wie das dann so ist mit den Norddeutschen, nicht jeder hat gute Winterreifen, nicht jeder ist schon mal auf rutschiger Fahrbahn unterwegs gewesen. Hier ging also 3 Tage lang gar nichts. Jetzt haben wir allerdings auch 8 Grad plus und so einen leicht blauen Himmel mit ein paar Wolken sehe ich. Also gar nicht so schlecht.
Die beste Zeit, um über Motorsport zu sprechen. Und fangen wir vielleicht mit einer, naja, es ist eine traurige Nachricht, glaube ich, The Voice. Und ihr habt Hans Herrmann, glaube ich, beide, ich gehe davon aus, persönlich gekannt. Also take it away, The Voice und Eddie. Du hast mir dieses Bild geschickt. Das war, glaube ich, auch in der Süddeutschen Zeitung im Nachruf von René Hofmann, der nur noch ganz selten was schreibt. Dieses Bild, wo Hans Herrmann aus seinem Auto rausfliegt, das Auto... Erzähl bitte, Hans Herrmann, deutsche Rennsportlegende. Ich meine, ihr beide hattet ihn auch schon mal erwähnt. The Voice, was muss man wissen über diesen Mann?
Eine deutsche Legende, der jetzt in einer Zeit Motorsport betrieben hat, von der wir ja hier oft auch bei dir schon, Jens, in Sportradio mitgeteilt haben, was da alles passiert ist und wie viel Opfer es gab. Inzwischen ist das alles sehr viel moderner geworden und deutlich sicherer. Letzter Tote in der Formel 1. 10 Jahre her, toi, 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 wobei wir alle wissen, die sich damit regelmäßig beschäftigen, das ist keine Garantie. Aber Hans Herrmann, in Stuttgart geboren und dort im Grunde sein ganzes Leben auch gelebt, also nicht irgendwie Steueroasen oder was, sondern der ist zu einer Zeit eben noch gefahren, als die Fahrer alles gefahren sind. Formel 1, Langstrecken, Tourenwagen. Und hat tatsächlich nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich erst eine Konditorlehre gemacht, um das Café von seiner Mutter zu übernehmen. Dann aber hat offenbar doch das PS und die Autos ihn doch deutlich mehr gejuckt. Und zu einer Zeit, in der wahnsinnig viele Leute tatsächlich aufgrund der halsbrecherischen Gefahren des Motorsports der Motorsport stand damals für viele ein bisschen als Sinnbild für die Todesnähe. Dieses Bild, über das ihr gerade gesprochen und was Eddie dir geschickt hat, das ist tatsächlich jetzt überall veröffentlicht worden, war ein Sinnbild für den Motorsport von damals. Die Fahrer noch nicht angeschnallt und damals dieser Avus-Crash 1959 im Formel-1-Rennen war schon was Besonderes. Aber er hat oft Glück gehabt und wollte es dann irgendwann nicht mehr überstrapazieren. Auch das zeigt natürlich, wie übrigens bei vielen moderneren Rennfahrern auch, obwohl die Technik sich weiterentwickelt hat, kommt es auch ein bisschen aufs Gespür des Risikos und auf die Instinkte an. Nach wie vor, ich weiß, Klaus Ludwig hat sich zum Beispiel einmal sehr schwer verletzt beim DTM-Rennen mit dem Ford Sierra am Nürburgring und hat aber trotzdem wahnsinnig viel Titel uns geholt. Also es ist immer noch eine Zeit, in welches Auto setze ich mich wann hinein? Und Hans Herrmann war da einer, der offenbar mit sehr viel Gefühl für die Technik, war auch ein sehr guter Entwickler, immer genau gewusst hat, wann es mal genug ist und wann er mal die Teams gewechselt hat. Hat es dann im Übrigen auch wirklich konsequent all die Jahre gemacht, ist ja die damaligen Straßenrennen auch gefahren. Eddie weiß das auch, Mille Miglia, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Kreuz und quer durch Italien auf öffentliche Straßen, Mille Miglia eben 1600 Kilometer, 1000 Meilen. Und ist da mal auch mit Herbert Linge als Beifahrer bei einem Bahnübergang, als die Schranke zuging, konnte er nicht mehr bremsen, hat dann Herbert Linge seinen Beifahrer auf den Kopf gehauen, dass der einen Kopf einsieht. Und dann sind die im offenen Auto noch gerade so unter die runtergehende Schranke durchgerast und haben dann ihre Klasse gewonnen. Also Hans im Glück passte schon, auch aufgrund dieses Avus-Crashes, der aber kein Zufall war, denn er hat es dann bewusst das Auto weggelenkt, Bremsversagen, Bremsschlauch war gerissen und er wollte nicht in die Zuschauer fahren. Das war nämlich die untere Kehre der Avus, der Automobil-Teststrecke, und ist dann in die Strohballen rein, um das Auto eben nicht in den Zuschauern zu verzögern. Also Instinkte hatte er und konsequent fand ich dann auch, dass er tatsächlich nach seinem großen Sieg 24 Stunden von Le Mans 1970 mit diesem Eddie legendären Porsche 917, den ich als kleines Auto bei mir 1:16 auch in meiner Sammlung stehen habe, in Rot und Weiß, also mit Kurzheck Porsche 917, seinen ersten Gesamtsieg für Porsche geholt und hat danach seine Rennfahrerkarriere aufgehört, weil er es seiner Frau versprochen hatte. Er hat gesagt, ich habe jetzt so viel Glück gehabt, das geht nicht ewig weiter. Irgendwann werden die Schutzengel sagen, nee, für denen reiben wir uns nicht mehr auf. Ich lasse es jetzt. Und das muss man sagen, schaffen ja wenige, dass sie auf dem Höhepunkt ihrer Karriere dann tatsächlich sagen, so, das war's. Und auch deswegen, Eddie, ist er ja für einen Rennfahrer in ein biblisches Alter von 97 Jahren gekommen.
Ja, definitiv. Und wenn man sich an die Autos zurückerinnert, du hast den legendären Porsche 917 angesprochen, Stefan. Das war auch eines der absoluten Kultautos meiner Kindheit. Und wenn man schon mal in Le Mans war, als Hans Herrmann 1970 gewonnen hat, war ich gerade mal 8 Jahre alt. Ich erinnere mich aber trotzdem an diese Flundern. nenne ich sie mal, oder davor, bevor er Porsche-Werksfahrer geworden ist, ist Hans Herrmann für Carlo Abarth gefahren. Und diese Abarth-Geschosse, das waren wirklich richtige Flundern. Ich weiß nicht, ob irgendjemand aus der modernen, heutigen Generation von Rennfahrern sich da guten Gewissens reinsetzen würde. Und du hast recht, Hans Herrmann, Chapeau, Ruhe in Frieden, alles richtig gemacht, das stolze Alter von 97 erreicht und aber als absolute Porsche-Legende auch mit den jüngeren Porsche-Fahrern eigentlich Zeit seines Lebens bis zum Schluss immer ein guter und positiver und wichtiger Ansprechpartner gewesen. Also eine echte Legende ist von uns gegangen. Du bist gemutet, Jens.
Ich sehe schon. Eddie Van der Voice diese Zeit jetzt anspricht, ja, dann, ich bin immer hin und her gerissen, war es die gute alte Zeit, wo jede Serie gefahren ist, wo Rennfahrer sich was ausprobiert haben, wo aber halt auch jedes Jahr wahrscheinlich 20 Leute mindestens beim Motorsport ums Leben gekommen sind. War das die gute alte Zeit? Ist es die verklärte alte Zeit? Wie war diese Zeit dann eben diese, meinetwegen die 1970er Jahre, 1960er Jahre?
Also definitiv zu gefährlich. Also eines meiner ersten motorsportlichen Schockmomente werde ich nie vergessen. Jochen Rindt, tot in Monza. Das waren halt sehr, sehr, sehr gefährliche Zeiten auch. Und deswegen, ich bin kein Freund davon, von der These, auch wenn ich mittlerweile ja auch ein alter Sack bin, die gute alte Zeit. Nee, also ich bin schon ganz happy über die modernen Sicherheitsstandards, die wir heutzutage erreicht haben. Wir erleben immer noch tollen Motorsport. Und ich bin ganz froh, dass diese, ja, eigentlich musste man ja jedes Wochenende zittern damals um die Rennfahrer. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass diese Zeiten vorbei sind.
Kann ich mich nur anschließen. Das ist sehr viel besser. Ich habe es ja nun auch ein paar Jahrzehnte mitgemacht und war in meiner Anfangszeit, als ich 20, 30 war, bei vielen Beerdigungen auch. Das muss man nicht unbedingt haben. Das ist gar keine Frage. Wir wissen, dass es part of the game ist. Das ist auch in Ordnung. Das ist natürlich auch ein bisschen der Kick und der Kitzel, aber diese wirklich Todesnähe zum Sport, das braucht man heute wirklich nicht mehr. Man soll das nicht verklären. Es war damals, und damals war das State of the Art, war das Stand der Dinge. Da ist man unter diesen Bedingungen gefahren. Und es ist eben toll, dass man so jemand wie Hans Herrmann hatte, der bis zum Ende im Übrigen auch noch als Motorsportbotschafter für das Porsche-Museum, für das Mercedes-Museum immer noch öffentlich aufgetreten ist. Einer der letzten Zeitzeugen eben von diesen Anfangsjahren des Motorsports, der sich seitdem Gott sei Dank deutlich weiterentwickelt hat. Und so hat das im Übrigen Hans Herrmann auch gesehen, mit dem ich glaube zuletzt vor 8 Jahren mal bei einem Porsche-Museumstreffen lange geredet habe. Der hat da auch gesagt, er guckt sich jedes Formel-1-Rennen an, guckt sich jedes DTM-Rennen an und er ist unglaublich froh, unter welchen Bedingungen die aktuellen, heutigen Fahrer fahren. Und er sagt, es ist aber nicht besser oder schlechter, das war halt ganz anders. Das Niveau damals war auch enorm. Er hat zum Beispiel unglaublich geschwärmt über Juan Manuel Fangio, der eben bei Mercedes wahnsinnig offen empfangen hat, war da eben auch einer der Fahrer beim Mercedes Formel 1 Team. Und das war kurz vor der Le Mans Tragödie, von der wir ja auch hier an dieser Stelle schon gesprochen haben, 1955, als einer der Mercedes dann in die Zuschauerränge, in die Tribünen geknallt und Mercedes sich zurückgezogen hat, was im Übrigen der Grund dafür war, dass dann Hans Herrmanns Karriere in der Formel 1 zumindest nicht so lange gedauert hat. Aber er hat wahnsinnig viele Rennen gewonnen auf den unterschiedlichsten Sportwagen, Mille Miglia, Klassensieger, Le Mans, also über Siege brauchen wir nicht zu sprechen. Er war hinterher im Übrigen auch als Geschäftsmann erfolgreich, hatte eine Automobilzubehörsfirma, die er geleitet hat mit ein paar hundert Mitarbeitern. Und einige werden vielleicht sich noch kurz daran erinnern, er ist 1991 entführt worden, er und seine Ehefrau. Ja. Es ging um eine Erpressung, Gelderpressung, es gab dann Lösegeld. Der Fall ist aber ungeklärt, also auch Aktenzeichen XY hat da versucht rauszukriegen, wer ihn und seine Frau da entführt hat. Beide sind Gott sei Dank nach ein paar Tagen dann freigekommen. Da hat er dann auch mal tief durchgeatmet und sagte, aber du weißt doch, ich bin eben Hans im Glück.
Wahnsinn. Ich meine, das ist ein ganzes Leben. Das kann man nicht anders sagen. Jetzt ein ganz, ganz kurzer Schwenk, Eddie, weil ich weiß, du wirst ja auch im kommenden Jahr natürlich mit der MotoGP bei Sky betraut sein. Und da hat mir The Voice jetzt auch was geschickt, dass einfach, dass die Saison nicht gut losgeht, weil einer der aufstrebenden jungen Fahrer, wenn ich es richtig verstanden habe, Eddie, sich schon verletzt hat. Was ist da los, Eddie? Fermin Aldeguer.
Fermin Aldeguer, 21 Jahre junger Ducati-Fahrer im Gresini-Team. Ja, die waren testen auf dem Circuit von Aspar Martinez in der Nähe von Valencia. Das ist eine beliebte Trainingsstrecke. Also da waren die nicht mit den MotoGP-Motorrädern testen, sondern mit aufgepimpten Serienmotorrädern. Da waren auch einige andere bei, Michele Pirro zum Beispiel, der offizielle Ducati-Testfahrer. Der sprach von einem schlimmen Sturz, Oberschenkelbruch, der liegt im Krankenhaus, Fermin Aldeguer. Und da die Zeit ja wirklich rast, also wenn ich mir das jetzt schon überlege, wir haben Mitte Januar, am kommenden Wochenende schon wieder Motorsport in Dubai, gehen wir gleich noch drauf ein. Das geht verdammt schnell. Also, und mit so einem Oberschenkelbruch ist es wirklich die Frage, ob Fermin Aldeguer nach seiner starken Rookie-Saison im letzten Jahr, ob der rechtzeitig für die wichtigen Testfahrten fit wird. Ich drücke ihm die Daumen, wünsche ihm gute Besserung. Aber da sieht man mal wieder, was wir gerade ja auch über die Ära Hans Herrmann besprochen haben. Motorsport ist halt immer noch dangerous. Steht auf jeder Akkreditierung drauf. Und passieren kann da auch bei den heutigen Sicherheitsstandards immer wieder mal noch was. Und wenn es bei unwichtigen Testfahrten ist.
Dieter K. The Voice. Wo sind wir? Wer gegen wen? Wie schaut's mit unseren beiden Promi-Lieblingen aus?
Die schlagen sich eigentlich ganz wacker, Marc Mustermann und Vic Flip, von den beiden redest du ja, auf die wir ja letzte Woche schon eingegangen sind.
Selbstredend.
Genau, und die sind eigentlich noch wirklich ganz gut dabei und die haben das prima gemacht für ihr Debüt, für ihre Premiere, beide ja in unterschiedlichen Klassen als Fahrer, Fahrerin unterwegs mit Co-Piloten, weil die Navigation gerade auch wieder in diesem Jahr bei der Dakar 2026 ein ganz besonders wichtiges Element war. Und wir haben es in den letzten Tagen gesehen, wie schwierig das auch für die Profis war, da die richtige Route zu finden. Da haben sich eine Menge der großen Namen auch verfahren, haben sich ordentlich Zeitverlust eingehandelt. Also Stand der Dinge gestern Abend, Mittwochabend nach Etappe 10, Marc Mustermann, Mateschitz Junior, also 60. in der Gesamtwertung bei doch 144 Teilnehmern, die noch dabei sind. Das ist wirklich prima. Er hat eigentlich von Anfang an gesagt, dass er eigentlich sehr froh wäre, wenn er durchfährt und unter die 100 kommt. Das war vielleicht ein bisschen tief gestapelt in einem T1 Toyota mit Allrad und allem. Aber klar ist, das ist wirklich prima. Hat alle großen Schwierigkeiten sehr gut gemeistert. Rückstand 8 Stunden 46 Minuten. Das ist auch absolut im Rahmen. Also für einen Neuling, der zwar eine Menge Bajas, also kurze Wüstenrallyes schon gefahren ist, muss ich sagen, besser als gedacht. Und Vic Flip, Victoria Swarovski ist mit einem Rückstand von 17 Stunden und 23 Minuten auf den Gesamtführenden in ihrer deutlich kleineren Klasse mit dem leistungsschwächeren Auto jetzt 98. Also auch dort muss ich sagen, Respekt. Da hat sie nicht viel Porzellan respektive Kristall kaputt gemacht. Kleiner Scherz am Rande, darf mal sein. Also auch die macht es prima in den Top 100, war so sicherlich nicht zu erwarten.
Ja, kann ich nur bestätigen. Ich verfolge die Dakar natürlich auch, weil Nasser Al-Attiyah, der jetzt, nachdem er ja die von Stefan angesprochenen Navigationsprobleme hatte, auf der drittletzten Etappe, da hat er die Gesamtführung abgegeben. Der hat jetzt wieder bei den Autos die Führung übernommen, der katarische Volksheld, der ja schon 5-mal die Dakar gewonnen hat. Also das sieht bei den Autos ganz gut aus für Nasser Al-Attiyah. Das wissen ja auch viele nicht, Jens. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Der ist Volksheld in Doha und drumrum, weil der unter anderem auch ja schon mal im Schießen eine olympische Bronzemedaille in der
Dakar-Sportart
gewonnen hat. Ja, doch, ist so. Und jetzt ist er auf dem Weg, seine 6. Dakar zu gewinnen. Aber das, was Stefan gerade angesprochen hat, die Rückstände. Für mich der Mann, und natürlich gucke ich ganz extrem, nicht nur weil KTMs mitfahren, auf die Zweiradwertung. Luciano Benavides, der Argentinier, liegt im Moment in Führung vor Ricky Brabec aus den USA, aber nur mit 23 Sekunden Vorsprung. Da ist die heutige Etappe schon zu Ende gegangen. Aber für mich der Mann, und das zeigt mal, aus welchem Holz sie sind, und deswegen jeder, völlig egal, ob auf Platz 110 oder sonst wo, jeder, der die Dakar beendet, ist ein Held. Denn Daniel Sanders, der Australier auf der KTM, der lag ja zwischendurch auch in Führung. Das muss man sich mal vorstellen. der fährt die Dakar jetzt mit einem gebrochenen Schlüsselbein zu Ende. Der ist gestürzt bei Kilometer 138 in den Dünen. Ja, und dann ist er noch über 100 Kilometer die Etappe zurück, wirklich beendet noch. Dann haben sie ihn untersucht und jetzt beißt er sich dadurch mit einem gebrochenen Schlüsselbein. Das muss man sich mal vorstellen.
Wir kommen gleich zu den 24 Stunden von Dubai, die Eddie beschäftigen werden, beruflich nämlich. Aber zunächst noch schnell, da war es ein kleiner Schwenker zu einer Formel, die wir ja auch, zu einer Klasse, die wir hier auch über Jahre gerne besprochen haben, nämlich zu Formel E. Da sind wir jetzt, hat die Saison schon begonnen, nämlich in Sao Paulo am 6. Dezember. Jetzt das zweite Rennen. Nick Cassidy hat in Mexico City gewonnen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Pascal Wehrlein auf Platz 6 beim Rennen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das Interesse an der Formel E in Deutschland zurückgeht, Fragezeichen. Stimmt dieses Gefühl?
War auch nicht, und ich habe es ja ein paar Jahre kommentieren dürfen und ich war auch erst, bevor ich angefangen habe mit der Formel E-Kommentiererei, eher skeptisch, aber das Racing ist gut. Wir haben mit Pascal Wehrlein ja auch einen deutschen Weltmeister gehabt. Wir wollen nicht vergessen, das ist eine offizielle Weltmeisterschaft nach wie vor. Und das hat auch Auswirkungen. Den Weg, den Porsche da sehr konsequent geht, mit noch zwei Autos mehr, mit den neuen Gen-4-Autos, die dann kommen werden. Das hat zum Beispiel auch Auswirkungen, Jens, du wirst dich wundern, auf die DTM. Denn der Titelverteidiger, Ayaan Chan Güven, der wird seinen Titel nicht verteidigen. Weil der braucht nämlich für die internationale Rangliste Qualifikationspunkte für die Formel E. Deswegen wird er jetzt beim dritten Saisonrennen der Formel E, die fahren ja so ein bisschen kalenderantizyklisch, also die fangen schon immer im alten Jahr an mit Rennen 1. Jetzt hatten wir Rennen 2 mit dem angesprochenen Nick Cassidy als Sieger im Citroën. Also Ayaan Chan Güven wird beim nächsten Formel E-Rennen den offiziellen Test fahren und wird dann versuchen, über die Langstrecke die für ihn dringend benötigen Qualifikationspunkte zu bekommen. Ist schon ein Test in der Formel E in Berlin gefahren, obwohl Ayaan Chan Güven, der DTM-Champion des Jahres 2025, null Formel-Erfahrung hatte und hat sich da sehr, sehr gut präsentiert mit Platz 2 in Berlin. Allererste Mal, dass er ein Formel-ähnliches Auto gefahren ist. Er wird also in Sao Paulo testen und wird versuchen, in der internationalen Rangliste die fehlenden Punkte zusammenzufahren, damit er überhaupt die Genehmigung bekommt, bei den zwei neuen zusätzlichen Autos, die aus dem Hause Porsche dann noch dazukommen, in der nächsten Saison, da dann auch an den Start gehen zu dürfen. Aber da sieht man mal, Porsche nimmt es ernst, die deutsche Öffentlichkeit leider nicht so. Man muss schon wirklich Insider sein und großes Interesse haben, um überhaupt rauszufinden, wo es wann wie übertragen wird. Das ist gar nicht so einfach.
Aber Eddie, wenn jemand weiß, wo die 24 Stunden von Dubai übertragen werden, dann bist du das, weil du auch mitkommentieren wirst. Bitte, take it away.
Ja, ein paar Stunden werde ich mitkommentieren. Ich gucke schon immer die ganze Zeit auf die Zeitnahmeliste aus Dubai. Da kann man aber anhand der Testfahrten, die im Moment noch laufen, noch nicht allzu viel ablesen. Morgen wird's dann ernst bei den Kollegen, die mich freundlich gefragt haben, ob ich nicht Lust hätte mitzukommentieren. Habe ich natürlich, weil ich hätte es mir sowieso angeguckt. Denn viele gute Bekannte, viele Weggefährten von mir sind da am Start. Jordan Pepper, das erste Mal im BMW. Christopher Haase nach vielen, vielen Audi-Jahren, das erste Mal im BMW. Jordan Pepper zusammen mit Kelvin van der Linde auf einem Auto. Maro Engel, Jules Guinan und. Also da sind große Namen am Start. Über 60 Autos werden da fahren. Über 30 GT3-Autos. Und das ist eine 5,3 Kilometer lange Strecke da in Dubai. Das Rennen hat eine gewisse Tradition. Das wird schon seit ein paar Jahren durchgeführt. Der Kurs hat 16 Kurven, ist sehr flüssig. Und eins weiß ich jetzt schon. Samstagmorgen um 10 Uhr ist Start. Irgendwann in der Nacht dann von Samstag auf Sonntag darf ich dann auch mal ans Mikro bei den Kollegen von Motorsport Television Deutschland. Muss man sich merken, die Kollegen geben sich sehr, sehr viel Mühe, ein paar rechte Pakete an Land zu ziehen, die man ansonsten in Deutschland nicht gucken könnte. Ja, und wie gesagt, ich hätte es mir sowieso angeguckt und von daher freue ich mich, dass ich ein bisschen mitkommentieren darf. Mal gucken, ob WRT mit ihrem BMW M4 GT3 den im letzten Jahr geholten Titel verteidigen können. Konkurrenz ist stark. Ferraris haben wir, Mercedes haben wir mit einer sehr starken Performance bisher. Porsches sind in der Überzahl. Also da wird eine Menge geboten. Und ganz ehrlich, Mitte Januar, ja, was gibt's Schöneres, als dass dann so früh die Motorsport-Saison langsam aber sicher richtig Fahrt aufnimmt.
Ja, und wir werden es hier bei Sportradio 360 besprechen. Danke, The Voice. Danke, Eddie. Wir machen eine kurze Pause in eben jener Big Show 744.